Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem Gedichtband, den uns und sich die Schriftstellerin Ulrike Dresner zu einem anstehenden runden Geburtstag schenkt, mit einer weiteren runden Zahl. Gedichte aus 25 Jahren. Hell und hörig heißt er, ein Querschnitt aus dem reichen Fundus dieser vielfach ausgezeichneten Lyrikerin. Wir wollen sie hören, Ulrike Dresner, in dieser Lesart. Puh, wie die Zeit vergeht, habe ich gedacht, als ich dieses Buch vor Augen bekam. Hell und hörig, Gedichte aus 25 Jahren von Ulrike Dresner. Denn ziemlich genau vor einem Vierteljahrhundert habe ich sie selbst kennengelernt. Damals fingen wir beide an im literarischen Betrieb, sie mit ihren ersten Gedichtbänden. Wir machten erste Sendung und dann über die Jahre noch viele weitere, über ihre vielen großartigen Bücher, Romane, Erzählungen, Essays und immer wieder neue Gedichte. Und eine Jubiläumsauswahl, die gibt es jetzt aus diesen 25 Jahren eben. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Dresner.
Guten Morgen.
Ja, wie war es denn für Sie, diesen Band zusammenzustellen aus Ihrem Gesamtwerk plus über 30 unveröffentlichten Gedichten? Dachten Sie da nicht auch, meine Güte, wo sind die Jahre hin?
Ja, das denkt man da schnell. Es war ein wirkliches Abenteuer und es ist auch ein Geschenk, dass ich das machen durfte, nochmal durch die eigenen Gedichte zu gehen. Und dann entdeckt man, welche Kontinuitäten es gibt. Und es hat mir großen Spaß gemacht, die Gedichte einfach nochmal ganz anders zu arrangieren, zusammenzustellen und die neuen Texte eben auch einzufügen. Und es gibt ja so zwischen den verschiedenen Kapiteln so kleine Teile mit Bild und Text, die ich alle selber zusammengestellt und komponiert habe, die poetologische Reflexionen haben. Und so war es wirklich ein so ganz wunderbarer Weg, in die Vielfältigkeit hinein. Und ich hatte auch Hilfe. Ich hatte auch Menschen von außen, die mitgelesen haben, weil auf der anderen Seite besteht ja schon die Gefahr, dass man so ertrinkt in der Menge der Texte. Und als Autorin sieht man ja immer auch den Lebenshintergrund dazu. Und das ist manchmal sehr störend.
Ich habe aus meinem Bücherschrank mal das Bändchen herausgezogen, mit dem ich Sie eben vor 25 Jahren kennengelernt habe. Anis Otrop hieß es. Und ich muss sagen, als ich das wieder las, dass ich dachte, damals war dieser Dresner-Sound voll da. Das klingt überhaupt nicht so nach Anfang, nach Tasten. Das ist schon so, würde ich sagen, voll entwickelte Muskulatur von Stil und Sujets. Sie empfinden das sicherlich anders, ne?
Nein, eigentlich nicht, weil ich ja, bevor ich die ersten Gedichte veröffentlicht habe, 95, habe ich ja 10 Jahre geschrieben, ohne etwas zu veröffentlichen. Und das ist auch sehr gut so. Die waren auch nicht so weit. Also ich habe wirklich diese Zeit gebraucht. Und das heißt eigentlich schon mein erstes Buch, das waren ja die Gedächtnisschleifen 95. Und ich glaube, da war ich dann sozusagen schon aus den Kinderschuhen rausgewachsen, wenn man das denn jemals tut. Das Interessante ist diese Frage nach dem Sound, weil ich höre den sozusagen nicht, weil da ist, glaube ich, mein blinder Fleck, aber ich fühle den beim Schreiben. Ich merke, wenn der kommt, wenn der sich entwickelt, ich kann den nicht produzieren willentlich und ich kann ihn wirklich auch nicht richtig wahrnehmen, aber ich weiß, jetzt ist er da und dann entsteht auch ein Gedicht oder kann überarbeitet werden.
Sie haben schon gesagt, wie Sie dieses Buch, das neue Buch jetzt in thematischen Kapitel arrangiert haben und jeweils kurz eingeleitet mit so poetologischen Reflexionen, mit einem Bild. Bei einem heißt es so als eine Art Motto: Gedichte, Denken des Körpers im Zustand der Sprache. Und das ist ein wesentliches Leitmotiv über die Jahrzehnte bei Ihnen geworden, so eine ganz entschiedene Körperlichkeit, Physiologie, Biologie, auch Wissenschaft mit dem entsprechenden Vokabular. Wie hat sich das eigentlich herausgebildet, entwickelt?
Ich glaube, das ist wirklich ein Kern meines Schreibens, auch in der Prosa, dass mich die Frage nach der Verbindung von Sprache und Körperlichkeit interessiert. Also gibt ja so berühmte Sätze wie: die Grenzen der Sprache sind die Grenzen unserer Welt. Und ich kann das nicht ganz glauben, weil ich körperlich Welt anders erlebe, als ich sie beschreiben kann. Gerüche, Geschmack, auch was unsere Augen sehen, ja, seine Farbskala in den Tausenden. Und da haben wir dann irgendwie 5 Grundwörter für Farben und der Rest ist Metaphorik. Also da ist die Sprache viel kleiner als der Körper. Immer wieder hängt der Körper quasi aus dem Sprachraum heraus. Und dazu kommt, dass ich ja einfach nun sozusagen mit einem weiblichen Körper auf die Welt kam und dann auch entsprechend gegendert wurde. Und die Erfahrungen dieses Körpers mache, und es braucht ja nicht viel, um zu entdecken, dass das in der deutschsprachigen Poesie mehr oder minder überhaupt nicht vorkam und wenig Stellenwert hatte. Und so ergab sich mein Interesse tat sich zusammen mit einer Lücke sozusagen. Und als ich 2001 den Zyklus über eine Fehlgeburt veröffentlichte, wurde mir dann erst danach klar, dass das einfach auch ein völlig neuer Gegenstand in der Poesie war. Und da ist natürlich, sind so viele Stimmen und Erlebnisse, die nie poetisch gesprochen wurden. Das ist auch ein Teil meines Ansatzes, eben solche Stimmen, Ränder der Sprache, auch Tierstimmen und Pflanzen, darüber zumindest nachzudenken und hörbar zu machen.
Sie haben dieses Motiv aber auch, wie Sie es schon selber sagten, auch in Romanen variiert, auch essayistisch. Ich denke da an das Buch Älter werden. Und in dem Zusammenhang darf ich, glaube ich, mal annoncieren, dass Sie übermorgen Ihren 60. Geburtstag feiern, Frau Dresden. Ja,
Sie annoncieren, dann ist es eh schon passiert und das ist auch völlig in Ordnung.
Wie hat sich denn dieses Älterwerden auf Ihre Dichtung ausgewirkt? Was würden Sie sagen?
Sie wird etwas zusammenhängender, wenn man so möchte. Also ich schreibe viel weniger Einzeltexte. Mein letzter Gedichtband ist ja Doggerland, ein halbes Epos, also ein langes Gedicht in verschiedenen Kapiteln, das zurück in die Steinzeit geht. Und im Augenblick arbeite ich an einem Zyklus über Penelope. Also ich arbeite immer noch an der Frage, wie sozusagen die Poesie und die Intensität der Wahrnehmung in der Poesie und die Intensität der Sprachlichkeit mit so etwas wie Erzählen, wie das zusammengehen kann.
Momentan sind wir ja in so einer aktuellen Hochphase von Körperlichkeit durch die Pandemie, die unser ganzes soziales wie biologisches Leben dominiert. Hat das eigentlich auch Einfluss momentan so auf die Lyrikerin Ulrike Dresden? Ich stelle mir gerade vor, wie die Vokabeln Virus und Vakzin in ihrem Kopf poetisch werden.
Ja, tun sie erstaunlicherweise gar nicht. Ich glaube, dass ich dazu viel mehr Abstand bräuchte. Und vielleicht ist aber auch in gewisser Weise dann manchmal das eigene Arbeiten, das ist ja so ein ganz eigener Raum und das Penelope-Thema beschäftigt mich schon lange. Und da kann man dann eintreten und auch über etwas anderes, sich mit etwas anderem beschäftigen. Damit meine ich nicht eskapistisch, das hat das gar nicht. Aber dieses Hineinfiltern der Wirklichkeit in die Literatur. Manche Leute können das ganz schnell. Bei mir dauert das. Ich bin ganz langsam und kann oft auch über Erlebnisse oder so biografische Konstellationen 10 Jahre später überhaupt erst anfangen, darüber wirklich zu schreiben.
Deutschlandfunk Kultur, Sie hören die Lesart und wir sind im Gespräch mit Ulrike Dresdner über Gedichte aus 25 Jahren, den neuen Band Hell und Hörig. Ein Kapitel daraus ist dem Übersetzen gewidmet, Frau Dresdner. Einmal im Wortsinn von Übersetzen, von einem Ufer zum anderen, von Wirklichkeit in Sprache, dann aber auch von einer Sprache zur anderen. Und da schreiben Sie, dass Sie erst angefangen hätten zu dichten, nachdem Sie ein Jahr lang in England gelebt und dort nur Englisch gesprochen hätten. Was ist dann da passiert?
Ja, das muss man wirklich erklären heutzutage. Ich bin in den 80er Jahren als Studentin nach Oxford gegangen für ein Jahr. Damals habe ich noch Jura studiert und in den 80er Jahren gab es keine Handys und kein Internet. Und in England gab es oder in Oxford gab es überhaupt nur 4 Telefonzellen, von denen aus man internationale Anrufe machen konnte. Das heißt, für ein Jahr dort zu sein, das bedeutete eigentlich sowas wie vollkommene Immersion. Und dann kam ich zurück nach Deutschland und hatte eben ein Jahr Englisch gesprochen und das Deutsche guckte mich sozusagen plötzlich mit Abstand an. Von Karl Kraus gibt es ja das Wort, dass die Literatur eigentlich dort beginnt, wo Wörter zu dir zurückschauen. Und ich glaube, genau diesen Spalt erlebte ich. Ich war sozusagen endgültig rausgefallen aus dieser Erstsprachenillusion. Sprache und Welt kleben da immer so auf einem. Ne? Also ein Baum ist eben ein Baum. Und plötzlich sah ich ganz andere Arten und Weisen, mit Zeit umzugehen in einer Sprache oder Metaphern zu bilden. Und da fing ich dann tatsächlich an mit dem Schreiben. Eine unglückliche Liebesgeschichte kam noch dazu. Es war also die perfekte Konstellation, die sich damals einfach nur ziemlich unangenehm anfühlt.
Und immer wenn Sie das Wort Bad gelesen haben, war das automatisch bad für Sie, ne?
Ja, vielleicht nicht unbedingt. Das ist ein Beispiel, aber es passiert einem ja manchmal, dass man sozusagen einfach noch aus einer Sprache kommt und plötzlich wird gewechselt und dann spricht man das falsch aus und dann fällt einem natürlich nochmal die berühmte Willkürlichkeit der Zeichensysteme auf und in der Dichtung ist das was anderes. Plötzlich, da arbeitet man damit und sieht, da gibt es aber doch noch ganz andere Musterbildungen, die dahinter liegen. Das müssen nicht einfach immer nur so onomatopoetische Wörter sein, also die Geräusche nachahmen. Aber als Dichterin arbeite ich ja auch mit den Gefühlsvalenzen von so Ketten, von Vokalen zum Beispiel. Und da lädt sich ja dann quasi die Rhythmik und Musikalität der Sprache eben auch mit Semantik auf. Mhm.
Diese Zweisprachigkeit, die zieht sich durch auch Ihre gesamte Lyrik, kann man sagen. Sie waren jetzt kürzlich auch wieder längere Zeit in Oxford Sie haben immer wieder auch aus dem Englischen auch übersetzt. Haben Sie eigentlich schon das mal mit Ihren eigenen Gedichten versucht?
Ja, das habe ich, und ich habe ja auch einen ganzen Roman, Schwitters, der ist auf Deutsch erschienen, aber den habe ich zuerst auf Englisch geschrieben und dann quasi selbst übersetzt und dabei stark umgeschrieben. Der ist auch voller Wortspiele und sowas kann man ja nie direkt übersetzen. Und ein kluger Anglist sagte mal zu meinem Werk, dass es eigentlich eine polyglotte Poetik hat, weil in vieler Weise die englische Literatur ihm auch zugrunde liegt. Ich habe eigentlich gelernt, was modernes Erzählen ist bei Virginia Woolf und bei James Joyce, und das hat mich, denke ich, schon auch stark geformt und trägt, so glaube ich, zu dem Dresdner Sound ganz wesentlich bei.
Ich habe Ihren Geburtstag übermorgen schon erwähnt. Ein besonderes Geschenk macht Ihnen die Universität Wroclaw. Am Freitag beginnt ein Symposium über Ihr Werk. Da kommen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt zu Wort. Und das ist bestimmt auch etwas Spezielles für Sie, da zuzuhören, als Gast und Gegenstand akademischer Forschung, oder?
Ja, ich bin selber neugierig. Ich habe das zweimal erlebt und es war beide Male etwas ganz besonders Beglückendes, weil in meiner Vorstellung von Literatur und gerade auch von der Poesie, die ist ja nicht einfach nur, die ist quasi nicht vollständig, wenn die nur auf der Seite steht, sondern lebendig und irgendwie, ja, in seine Bedeutung gehoben wird so ein Gedicht ja überhaupt erst über den Akt, dass es gelesen wird und mit einem lebendigen Menschen zusammenstößt und da sich verbindet, was dazu gedacht, gefühlt, assoziiert wird. Und das ist auch der Punkt, der mich am Übersetzen interessiert. Das ist ja eigentlich eine Form von das Leben weitertragen, das Leben von Texten weitertragen. Und dazu gehört auch immer, dass es sich verändert. Und diese Fluidität finde ich eigentlich besonders schön, sodass man ein Werk, man kann das nie abschließen, und ich weiß, dass Autorinnen darunter leiden, aber mir gefällt gerade dieser Aspekt.
Sie gelten ja selbst längst als Poeta Doktor, als gelehrte Dichterin, und da muss ich Sie jetzt noch was ganz Aktuelles fragen, Frau Dresdner. Wir in der Lesart machen in dieser Woche eine kleine Reihe zur Frage, bräuchten wir nicht auch eine Parlamentspoetin, wie sie Kanada schon lange hat, und darüber gibt es eine interessante Debatte. Wäre das nicht was für Sie?
Ich finde diese Debatte sehr schön. Ich finde den Vorschlag ganz toll, weil er überhaupt sozusagen Gedichte in den Fokus rückt mit der Frage, was haben die mit uns zu tun? Welche Bedeutung haben Gedichte für unsere Gesellschaft? Und dass man einfach mal sieht, das ist nicht so irgendwie dieses staubige Zeug auf einem Sockel, sondern das sind auch zeitgenössische Interventionen. Und mir, ich muss sagen, also ich könnte gar nicht schreiben über aktuelle Anlässe und das dem Parlament vorzulesen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber was ich mir sehr gut vorstellen könnte und auch gerne täte, mich da einmal einen Monat hinzustellen und Klimawandelgedichte vorzulesen, bevor hier diskutiert und entschieden wird. Und ich fände es auch toll, wenn es ganz viele verschiedene Stimmen sind.
Nachher kommt der Denis Utlu zu uns, dem werde ich gleich mal mit den zeitgenössischen Interventionen, wie Sie das gerade vorschlagen, konfrontieren. Ja, so, Frau Dresdner, jetzt aber auch ein bisschen zum Geburtstag. Haben Sie uns ein Gedicht rausgesucht? Eins von den unveröffentlichten jetzt im neuen Band. Sie lesen es uns vor.
Ja, das passt auch gut zu unserem Thema. Es ist nämlich ein Gedicht, das durchaus mit Fragen des Anthropozäns zu tun hat. Und die Gruppe, die sich da bewegt, befindet sich in der Arktis. Raised beaches heben sich, befreit von der Schwere des Eises, befreit in der Bedeutung von steigen, durch Millionen Jahre Steinchen, durch Zeit. Doch wohin? Die See spült, sinkt. Der Schelf, Gletscher geschliffen, schiebt Terrassen von Kies zur wahlbucklig schlafenden Kuppe, spielt nach Millionen Jahren noch Form mehr. Wir stapfen dahin. Muschel blau klaff, Mikroklima Schutt, schwingender Grund, Treiberde, Vlies. Stapfen, rutschen, Brillen gegen Licht im Gesicht, das Possessivpronomen meins, deins, die sich hebenden Strände, als winzige Befestigungsmauern, an Karabinerhaken, nutzlose Telefone uns in die Kleidung gehängt. Gegen Meer, Geest, Gischt, Geist, Gesicht.
Danke Ihnen, Ulrike Dresner, und haben Sie morgen einen wunderschönen Tag.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Tschüss und hell und hörig. Der Band mit Gedichten aus 25 Jahren ist jetzt im Penguin Verlag erschienen. 272 Seiten kosten 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da schwingen wir uns jetzt 16 Mal zum Himmel und zurück. So heißt ein neues Kinderbuch der niederländischen Autorin Marlies Slegers. Luftig lustig ist es allerdings nicht, sondern es geht ums Sterben. Kim Kindermann, unsere Fachfrau aus der Lesart-Redaktion, ist im Studio. Sie sagt, solche Bücher für Kinder übers Sterben gibt's nicht wenige, aber dieses hätte ihr besonders gut gefallen. Von der ersten Seite hatte sie gepackt, Kim Kindermann. Warum?
Also das ist ein ganz wunderbares Buch, das hat einen ganz eigenen Sound. Nichts bleibt hier ungesagt, das Dreckige und Miese und Gemeine am Sterben, all das kommt auf den Tisch ganz unverblümt und das ist großartig. Ich habe gemerkt, wie ich in Vorbereitung zu diesem Gespräch eigentlich jede der 240 Seiten erwähnen wollte, jede Wendung, jede Veränderung, denn es gibt so zahlreiche in diesem Buch und jede spiegelt wirklich die große Erzählkunst dieser niederländischen Autorin wider. Und tatsächlich ist noch etwas ganz Besonderes an diesem besonderen Buch. Marlies Slegers vergisst nicht zu erzählen, dass das Leben weitergeht. Sie stellt ihre Protagonisten mitten hinein in den Alltag, Schule, Arbeit, Freundschaft, Liebe, Pubertät. All das findet hier parallel statt zur Trauer. Und genau das ist großartig, holt es doch den Tod, das Sterben, die Trauer genau dahin zurück, wo beides hingehört, ins Leben.
Pelle heißt der kleine Held im Buch. Was erlebt er? Was muss er erleben?
Ja, Pelles Vater ist gestorben, als Pelle 11 Jahre alt war und jetzt ist ein Jahr vergangen und er wünscht sich sozusagen raus aus diesem schweren Gefühl, raus aus dieser Trauer, die auch seine Mutter total erfasst und er wünscht sich eigentlich, so sagt er, ich möchte am liebsten unsichtbar werden, weil dann hört das auf, dass alle fragen, dass mich alle bemitleiden, dass ich immer der Junge bin, dessen Vater gerade gestorben ist.
Unsichtbar sein wollen, weil alle Mitleid mit einem haben und dann auch die Mutter in ihrem Kummer, die ihn ja gar nicht mehr richtig sehen will oder sehen kann. Wie kommt Pelle denn raus aus dieser Trauer?
Ja, das ist ganz verrückt. Also er versucht zum einen selbst ganz viele Wege, um eben rauszukommen aus diesem Gefühl. Er nimmt sich den Pullover seines Vaters, den er immer getragen hat, und riecht da dann dran und versucht so den Geruch des Vaters am Leben zu erhalten und so irgendwie den Papa wieder im Zimmer zu haben. Er liest viel über Rituale anderer Nationen, etwa dass in Mexiko der Tod gefeiert wird, dass da Kinder Süßigkeiten bekommen in Form von Totenköpfen und Skeletten oder dass man in China Opfergaben aus Papier am Grab der Toten verbrennt, um so deren Erinnerung aufrechtzuerhalten. All das sind so Sachen, die er sich anliest, aber er merkt so, das hilft nichts. Und alles verändert sich erst, als nach einem Jahr, genau ein Jahr, nachdem der Vater verbrannt wurde, eingeäschert wurde, überreicht ihm die Mutter einen Karton, einen Schuhkarton vom Vater. Und in diesem Karton, da sind eben Briefe des Vaters, der Vater, den er ja zu Grabe getragen hat. Und das muss man vielleicht auch nochmal sagen, diese Deutlichkeit, wie hier der Tod beschrieben wird, weil Pelle musste eben lernen, dass eine Leiche kalt und steif wird, dass es ein wenig anfängt zu riechen, wenn jemand tot ist, dass die Haut sich gelblich verfärbt und dass der Tod ein eigenes Geräusch hat, eine Art schwere Stille, in der sich niemand mehr traut zu sprechen.
Und was steht dann in diesen Briefen?
Ja, in diesen Briefen geht ganz einfach los. Der erste Brief, da steht einfach nur Hallo Pelle. Und erst denkt Pelle so wie, Hallo Pelle, was ist denn das jetzt hier für ein Brief? Was soll denn das jetzt? Will der mich verarschen, so ungefähr? Aber er merkt durch dieses Hallo Pelle zum ersten Mal, besinnt er sich auf sich selbst. Also all das, was er sich angelesen hat, das, was er versucht hat, sich abzulenken von diesem Schmerz, von dieser Trauer, das war alles nur oberflächlich. Und mit Hallo Pelle kommt er ins Spiel. Er und seine Trauer und die seiner Mutter. Im zweiten steht dann Hallo, wie geht es dir jetzt, lieber Pelle? Und auch da denkt er so, uch, und er merkt, er kommt immer tiefer, er gräbt sich immer tiefer rein. Und dann folgen so richtige Aufgaben. Da wird dann gesagt, geh in die Stadt, kauf Mama ein neues Kleid, geh mit ihr essen, bau das Baumhaus fertig. Also der Vater aus dem Jenseits gibt dem Sohn sozusagen Anweisungen, wie er sich zurück ins Leben arbeiten soll.
Und das gelingt ihm, der Plan?
Unglaublich, ja, das gelingt unglaublich und man ist so dabei, weil dieses Buch wird ja aus Pelles Sicht erzählt, also Pelle nimmt uns mit und man nimmt ihm das total ab, vor allem, weil es jeden Schritt nachfühlbar ist, authentisch ist, man ist bei ihm, man merkt, ja, so ist das mit dem Sterben, so fühlt sich das an, wenn ein geliebter Mensch stirbt und es ist eben überhaupt nicht prosaisch, es ist nicht überhöht, sondern man ist immer dran, ganz nah. Auch wenn er zum Beispiel sagt, ich habe eine wahnsinnige Wut auf dich, Papa. Wie kann man mit 45 Jahren bitte sterben? Wer tut das? Nein, das tut man nicht. Du musst das getan haben. Warum? Und es zeigt letztlich, kurzfristig ablenken kann man nicht, sondern man muss tief gehen. Aber es zeigt sich auch, jeder und jede braucht seine eigene Zeit und ihren eigenen Weg.
Wie gesagt, sind Bücher übers Sterben auch im Bilder-, Kinder- und Jugendbuch längst angekommen? Das findet man natürlich einerseits gut, weil so ein wichtiges Thema angesprochen gehört. Aber dennoch, Kim Kindermann, hat man fast den Eindruck, dass ein bisschen viel auf diese ja doch dunkle Seite des Lebens geschaut wird, gerade in diesem Bereich. Ich meine, wenn man dann so ein tolles Buch hat, dann denkt man natürlich wunderbar, dass es das gibt. Aber ist es vielleicht ein bisschen over the top, gerade in diesem Genre?
Klar könnte man sagen, ich habe geschaut, 2020 bis jetzt sind 84 Bücher alleine für Kinder erschienen zu 84. Diesem Thema. 84. Aber tatsächlich, und das hatte ich ja vorhin schon mal so am Anfang gesagt, dieses das Sterben, das Trauern, reinholen ins Leben, das ist eine große, große Kunst. Und ich glaube, dass man damit gar nicht früh genug anfangen kann. Und insofern, ja, es ist viel. Und ja, man könnte sagen, oh, nochmal muss das sein. Können wir uns nicht langsam den schönen Seiten des Lebens zuwenden, dem Lachen? Ja, können wir. Aber wir können auch lernen, das Lachen liegt auch im Sterben und in der Trauer. Es geht alles und es findet alles parallel statt. Das ist das Leben.
16 Mal zum Himmel und zurück, das Buch von Marlies Slegert, illustriert von Christiane Fürtges, jetzt auf Deutsch von Andrea Klutmann, für Kinder ab 10 Jahren empfohlen, im Dressler Verlag ist es erschienen, 240 Seiten, kosten 15 Euro. Kim Kindermann hat uns den Band vorgestellt, besten Dank dafür, Ihre Besprechung lesen wir und Sie wie immer in Ruhe nach online unter www.deutschlandfunkkultur.de. Dichterin gesucht. Brauchen wir parlamentarische Poetinnen und Poeten? Das fragen auch wir in dieser Woche im Deutschlandfunk Kultur, greifen eine Debatte auf, zu der sich die öffentlichen Stimmen mehren. Heute kommt die von Dennis Utlu hinzu, dem gebürtigen Hannoveraner Romancier. Im letzten Jahr ist er mit dem Alfred-Döblin-Preis ausgezeichnet worden. Er ist im Studio. Hallo.
Hallo.
Gestern hat hier in unserem Programm Ihre Kollegin Manja Prekels stark dafür votiert, poetischen Geist im Parlament zu integrieren als Demokratieverstärkung. Der Spiegel sprach von einer Quatschidee. Was halten Sie davon?
Ich bin unbedingt für den poetischen Geist überall. Insofern kann ich da zu keiner der beiden Positionen mich zuordnen so direkt. Ich bin mir nicht sicher, ob die Parlamentspoetin dafür der richtige Weg ist. Ja? Aber für eine Poetisierung des politischen Lebens und gesellschaftlichen Lebens bin ich unbedingt.
Wir haben Schriftstellerinnen und Schriftsteller gebeten, uns einen kleinen Text zu schicken. Auch von Ihnen haben wir einen bekommen, Herr Utlu. Ein Gedanke, der Sie darin stört, die Idee eines Amtes. Was missfällt Ihnen daran?
Ja, ich denke, dass eine Poetin keine demokratische Repräsentationsfunktion übernehmen kann, weil das sofort in eine Struktur einfließt, die eben einen Institutionalisierungsprozess auslöst, ja, wo wir dann ganz schnell dabei sind, uns anzupassen, auch inhaltlich, sprachlich, ästhetisch, in den Gedichten, die dann in so einem Rahmen vorgetragen werden. Und die Frage ist, wie die Autonomie der Kunst dann halt gewährleistet werden kann und ob es nicht eigentlich die Aufgabe der Poesie, also wenn sie überhaupt eine Aufgabe hat, eigentlich hat sie ja nur die Aufgabe des Ausdrucks, zu außen zu stehen, zu beobachten, zu rebellieren, zu hinterfragen. Und in einem institutionellen Rahmen ist das dann eben eingerahmt.
In dem Zusammenhang führen Sie die Reflexion weiter und sagen, dass die Literatur auf diese Weise ihre Themen gesetzt oder schärfer noch vorgesetzt bekäme, was ihrem Wesen nicht entsprechen würde. Andererseits, man könnte ja sagen, alle Kunst bezieht doch ihre Inspiration aus der Wirklichkeit, der vorgesetzten Realität, die dann der Dichter, der Romancier für uns zur Erkenntnis, zu einer neuen Erkenntnis verwandelt.
Ja, das ist richtig. Ich votiere ja auch nicht dafür, dass die Lyrik ins Elfenbeinturm geht, sondern mir ist es wichtig, dass die Autonomie gewahrt wird. Und übrigens gibt es sicherlich auch Modelle, ja, wo Lyrikerinnen oder Poetinnen im Parlament aufkreuzen und eben Gedichte vortragen oder so etwas, aber eben nicht institutionalisiert. Also das heißt, dass Themen wie Klimawandel, Rassismus, soziale Ungleichheit und so weiter, das sind natürlich auch Themen, die wichtig sind für die Literatur, keine Frage, seit Jahrhunderten, also zumindest soziale Ungleichheit. Und dass die Adressatin eines Textes und der Inhalt eines Textes, die Dringlichkeit des Textes, ist aber keine institutionelle, kann kein institutioneller Auftrag sein.
Ich meine, vorhin waren wir hier im Gespräch mit Ulrike Dresner, der Schriftstellerin und Lyrikerin, und ich habe sie auch gefragt, ob das nicht für sie was wäre. Und sie sagte, ach Mensch, ich könnte mir das vorstellen, mich mal einen Monat ins Parlament zu stellen und Gedichte über den Klimawandel zu verfassen und zu diskutieren. Sie hat davon zeitgenössischen Interventionen gesprochen als Chance, auch für die Literatur, die man ja da doch immer so, also die im öffentlichen Raum, im politischen Raum ja doch überhaupt keine Rolle spielt, oder?
Ja, es ist doch auch, also da würde ich mich, dem würde ich mich auch anschließen. Warum nicht die Spoken Word Poetinnen der Parallelgesellschaft, also so heißt die Gruppe ja, ins Parlament einladen und mal vor so einer Bundestagsdebatte ein paar Gedichte performen lassen. Navid Kermani war doch mal im Bundestag und hat da eine Stunde über die Ästhetik des Grundgesetzes referiert. Das ist ja, das schließt sich ja alles nicht aus. Und wenn es irgendwie ein Förderprogramm gibt, mit der eine Autorenresidenz eingerichtet wird im Kanzleramt, ja, warum nicht? Warum nicht? Allerdings eben nicht institutionalisiert, nicht als Amt.
Also die Institutionalisierung, das ist ein Wort, an dem Sie wirklich ganz großen Wert legen in dieser Debatte. Die Institutionalisierung sei das Gegenteil von Poesie, schreiben Sie, und das Parlament sollte die Poetisierung institutionalisieren. Das wäre also der Gedanke, ja, Förderstrukturen im Parlament.
Durchs Parlament.
Durchs Parlament.
Ja, genau. Also es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass die Lyrik und die Dichtung es nicht so einfach hat in Deutschland und in dieser Welt. Ja? Also da ist die Frage, woran liegt das? Wird Dichtung genug unterstützt? Und damit meine ich sowohl die Produktion als auch die Rezeption. Was kann die Politik tun, damit Lyrikerinnen besser zu ihrer Arbeit kommen? Was kann die Politik tun, damit Leserinnen mehr Zugänge finden zur Poesie und so weiter? Das finde ich unheimlich wichtig. Und da kann das Parlament und jeder andere, also nicht jeder andere, aber da können politische Einrichtungen sehr viel für tun, natürlich.
Jetzt stellen wir mal einen literarischen Traum. Die Politik sagt, hey, prima Idee mit dem Parlamentspoetin. Und übermorgen klingelt bei Ihnen das Telefon, Claudia Roth ist am Apparat und sagt, Herr Utlu, Sie sind's. Kommen Sie?
Hängt von den Konditionen ab.
Von der Bezahlung?
Nein, nein, also auch sicherlich. Während die da ihre Diäten bekommen, würde ich mir schon auch was wünschen. Nee, ich meine, was sind die Bedingungen meines Schreibens und Auftretens dort?
Die Bedingungen, die diskutieren wir auch noch weiter in dieser Woche hier im Deutschlandfunk Kultur. Danke, Dennis Utlu, für Ihren Besuch und Ihre Meinung zu unserer Frage. Brauchen wir Poetinnen und Poeten im Parlament?
Ich danke Ihnen.
Dankeschön, tschüss.